Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Versuchen wir mal so einen Ausblick für den September zu machen. Was schon mal feststeht, alle Augen auf die Fed. Ja, und morgen am Freitag gibt's, naja, vielleicht sogar schon einen Respekt vor den US-Arbeitsmarktdaten. Darüber sprechen wir auch hier in diesem Tim Invest Podcast. Lass uns aber mit dem September beginnen, der saisonalen Schwäche. Ist der September historisch wirklich so problematisch oder ist das alles nur, ja, so mediengetrieben? Den DAX zu kaufen, wenn er mal stärker fällt, ist Anfang August eigentlich noch gut gegangen. Am Folgetag, ja, war eigentlich so die Hälfte des Verlustes wieder ausgeglichen. Wie ist das jetzt? Wie schätzt du das ein?
Also grundsätzlich sind die Börsenweisheiten nicht immer falsch. Also statistisch ist es schon so, dass der September, jetzt wenn man die amerikanischen oder auch die europäischen Märkte anguckt, ein schlechter Börsenmonat ist. Natürlich kann dann auch mal ein September dabei sein, der plus 4% ist. Aber ich denke auch an so eine andere Börsenweisheit, die passt ganz gut. Sell in May and go away. Wer das gemacht hätte dieses Jahr, genau richtig. Also wir sind jetzt unter den Niveaus von May und es ist eigentlich überhaupt nichts passiert, zumindest in Europa. Ja, wir haben in Amerika neue Allzeithochs gesehen, aber wir haben sie aus Euro-Sicht nicht wirklich fühlen können, weil der Dollar hat sich gleichzeitig abgeschwächt. S&P zum Beispiel ist minus 3% dieses Jahr für Anleger in dem Euroraum in amerikanische Aktien. Also ist alles relativ. Generell glaube ich aber, dass die Makrogeschichten, die momentan laufen, dazu führen können, dass wir in der Tat einen schwachen September haben. Ich hatte es ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Da habe ich gesagt, ich sehe eigentlich die Chancen nach unten größer als die Chancen nach oben. Das hat sich bisher bewahrheitet. Das ist runtergegangen. Wir haben im Moment eine schöne Stabilisierung, aber ich denke, es kann auch noch weiter runtergehen.
Wir schauen das Ganze mal technisch an. Kommen wir zur technischen Prognose. Du hast die Allzeithoch angesprochen in den USA. Allzeithoch, aber vielleicht doch überhitzt. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Alle markierten neue Allzeithoch. Sind die Indikatoren überkauft? Eine Konsolidierung oder ein Rücksetzer wäre eine gesunde Entwicklung nach der Rallye seit April?
Also jetzt aus Sicht der amerikanischen Aktien in US-Dollar auf jeden Fall. Das sieht toppisch aus. Das geht zumindest mal seitwärts, rein technisch würde ich sagen. Aber jetzt mit der Fantasie der Zinssenkungen, wenn die Arbeitsmarktzahlen einigermaßen okay sind, glaube ich, kann da nicht so viel passieren. Wir sind auch jetzt im Nasdaq nur 2,7% unter dem Allzeithoch und im S&P 1,2%. In Europa sieht es leider ein bisschen anders aus. Der DAX ist im Moment 4% unter seinem Allzeithoch. Und insofern muss man das schon ein bisschen differenziert betrachten. Es ist total interessant, dass wir gerade heute an den 100-Tage-Linien überall angekommen sind. Also wir testen gerade im DAX die 100-Tage-Linie. Und damit ist auch schon die technische Lage klar. Das ist die erste Bastion der Verteidigung, die 100-Tage-Linie. Die ist genau jetzt hier bei 23.600 und ein paar Punkten. Und dann drunter kommt dann die 200-Tage-Linie und die ist nochmal 5% niedriger bei 22.500 ungefähr. Und das wäre so eine Bastion, die letzte Bastion quasi in diesem übergeordneten Seitwärts-DAX-Markt, die dann halten müsste. Wenn die nicht hält, dann kann es wirklich weiter runtergehen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir waren im April unter 20.000, also 22.500, 200-Tage-Linie. Das sind zwar jetzt irgendwie 5%, aber es ist gar nicht so weit weg, wenn man an die 20.000 denkt. Und die 20.000 ist dann auch die Ultima Ratio nach unten. Das wäre dann eine Korrektur von 23% vom Top diesen Jahres. Und wenn alles Schlechte zusammenkommt, dann sehe ich eine gute Chance, dass das dieses Jahr noch passieren kann.
Okay, dann werden alle schönen Gewinne des Jahres weg. Guck doch mal bitte schnell, wo steht denn der DAX Year-to-Date jetzt immer noch zum Zeitpunkt des Interviews?
Also im Moment sind wir bei 23.700 im Index und das sind immer noch plus 19%. Also ja, du hast recht, wenn wir bei 20.000 sind, sind die plus 19 weg.
Schauen wir auf die Geldpolitik. Wir haben ja die Fed-Entscheidung schon angesprochen. 17. September ist da im Fokus. Die Zinsen liegen derzeit bei 4,25 oder 4,5% in dieser Spanne. Es gibt da mal viele Statistiken. Das CME Fed Watch Tool signalisiert eine 87,1%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September. Na, dann haben wir doch alle, was wir wollten. Ne? Trump bekommt seine Zinssenkung. Vielleicht nicht die gewünschten 3%, die er sich wünscht, aber naja, man rechnet mit 0,25 oder 0,5%. damit müsste die Börse doch auch das haben, was sie wollte.
Auf jeden Fall, das ist quasi fest eingepreist, diese 25 Basispunkte. Und die Arbeitsmarktzahlen, die jetzt kommen, wir kriegen eine ganze Menge Daten, hast du ja auch angesprochen, die müssen halt dazu passen. Die dürfen weder zu stark sein noch zu schwach sein, müssen irgendwie so in der Mitte sein. Und dann kriegen wir diese 25 Basispunkte. Das ist aber nicht, was die Märkte zurzeit bewegt. Was die Märkte bewegt, sind die 30-jährigen Renditen in den USA. Und die waren diese Woche schon knapp unter 5%. Wir sind im Moment bei 4,89%. Überhaupt ist das große Thema im Moment die Staatsverschuldung wieder weltweit, insbesondere auch in Europa mit unserem Sonderproblem Frankreich und aber auch in den USA. Also es gibt zum Beispiel Investoren, die sagen, naja, wenn die Zölle am Ende doch nicht umgesetzt werden können, dann führt es zu einer noch höheren Staatsverschuldung und deswegen werden die Zinsen in Amerika hinten noch weiter steigen. Diese 5% in 30-jährigen Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten, das ist eine ganz, ganz wichtige Marke.
Warum ist die so wichtig? Man sagt ja, so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr.
Weil dadurch eigentlich der US-Immobilienmarkt gesteuert wird. Also die US-Immobilienkredite hängen nicht am kurzfristigen Zins, da hängt eher so die Konsum- und Kreditwirtschaft dran. Das ist natürlich hilfreich, wenn man da ein bisschen Entlastung bekommt. Aber Immobilienkredite hängen eher an den 10- bis 30-jährigen Zinsen. Und wenn die weiter steigen, dann bedeutet das, dass für diesen Markt, dass Häuser immer noch unerschwinglicher werden für amerikanische Bürger. Und das ist ein Riesenthema in den USA. Und natürlich auch die Alternative zu den sehr hoch bewerteten amerikanischen Aktien werden immer attraktiver. Also nehmen wir mal an, man würde 5% für 10 Jahre bekommen. Warum soll man dann nicht mal Gewinne in dem total heiß gelaufenen Nasdaq mitnehmen? KGVs haben wir in den USA von 25, in Europa nur von 15. Und wir haben fast 40% vom S&P 500 werden im Moment von 10 Aktien besetzt. Also wir haben ein immer noch zunehmendes Konzentrationsrisiko. Wir haben eine total hohe Bewertung. Und insofern ist es schon interessant, was da am Rentenmarkt passiert, auch für den Aktienmarkt.
Wie ist das in Europa? Und du hast ja die Lage in Frankreich angesprochen. Die Frage ist ja dann, was kommt zuerst? Welche Pleite? Die Finanzkrise, die Pleite Frankreichs oder die nächste Finanzkrise aus den USA?
Ja, zunächst einmal das, was jetzt in Frankreich passiert, das war fast angekündigt, aber hat dann doch jeden überrascht. Die Renditen für französische Staatsanleihen liegen 80 Basispunkte über den deutschen. Das ist schon extrem hoch und die nähern sich immer mehr den italienischen dran. Also Frankreich wird immer mehr zum neuen Italien. Und das ist schon ein Problem für die Märkte, auch für die Konjunktur. Die EZB hat ja nach Covid angefangen, Staatsanleihen zurückzukaufen im großen Stil mit mehreren Programmen. Und das Traurige ist, von diesen Staatsanleihen, die sie zurückgekauft haben, hat sie kaum was abgebaut. Also im Moment hält die EZB ein Viertel aller Staatsschulden in Europa. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass die Regierungen sich nicht so sehr anstrengen müssen, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen. In USA übrigens, die Fed hat das weiter abgebaut, da ist die Quote nur 14%. Und insofern haben wir jetzt das Problem, dass die EZB, sollte es wirklich zu einer neuen Euro-Krise kommen, gar nicht mehr in der Lage sein wird, so viele Staatsanleihen zurückzukaufen, weil sie hat ja schon 25%. Und wenn die EZB sie nicht kauft, wer soll sie dann kaufen? Nämlich andere. Und die sind aber nicht mehr bereit, zu den niedrigen Zinsen jetzt zum Beispiel Frankreich Geld zu geben. Und daraus kann sich noch sehr viel Negatives entwickeln. Und das haben die Märkte im Moment gerade in dieser Woche extrem im Blick. Wir haben ja das Misstrauensvotum am Montag kommende Woche in Frankreich. Das wird schon mal eine große Rolle spielen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, im Moment kommt uns der Euro ja extrem stark vor, weil der US-Dollar 12,5% abgewertet ist. Aber wir haben im Moment schon wieder eine Euro-Krise. Das heißt, sollte in Frankreich das alles gut gehen und Haushaltskürzungen kommen und quasi die Lage an den langfristigen Rentenmärkten in Europa sich wieder stabilisieren, dann kann der Euro noch viel mehr steigen. Das ist wiederum aber schlecht für die Konjunktur. Unsere exportgetriebene Industrie leidet natürlich extrem unter dem hohen Euro. Insofern leider in summa summarum Belastungsfaktor für die europäischen Aktien.
Ja, selbst wenn es gut geht, schlechter Faktor für die Aktien. Eigentlich schon spannend. Nochmal zur EZB. Es gibt ja immer so schöne Überschriften. Die Daten spielen den Falken in die Hände. Also die Verbraucherpreise bei uns in Europa sind im August stärker gestiegen, als es die Statistiker und Ökonomen erwartet hatten. Damit werden Zinssenkungen der EZB ja eigentlich auch unwahrscheinlicher. Jetzt müssen wir gucken, und diese Falken, was bedeutet das eigentlich? Falken in der Definition der Sprache der EZB, die legen ja das Hauptgewicht auf Inflationsbekämpfung. Also sie tolerieren zur Not schwächeres Wachstum und stehen tendenziell für straffere Geldpolitik oder sogar höhere Zinsen. Also alles restriktiv. Also auch keine Chance mehr auf sinkende Zinsen durch die EZB?
Naja, also wenn man sich mal die Rendite von einjährigen Bundesanleihen anschaut, sind wir bei 1,91% gerade. Und 2% ist der 2 bis 2,15 ist der Zinskorridor. Das heißt, ja, da können nochmal 25 Basispunkte kommen. Gerade wenn die Konjunktur noch mehr anfängt zu schwächeln im vierten Quartal. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht um das lange Ende und es geht darum, was passiert, wenn die Konsolidierung der Staatshaushalte in Europa nicht vorankommt. Das ist das große Big Picture. Die EZB hat schon gesenkt. Sie wird nicht auf 1% oder 0% runtergehen. Es sind vielleicht noch 25 Basispunkte. Aber Länder wie Frankreich müssen endlich ihre Haushalte in den Griff kriegen. Und Länder wie Deutschland, die bisher die Musterschüler waren in Europa, was Haushaltskonsolidierung angeht, fangen gerade an, viel Geld auszugeben. Und das irritiert die Märkte und das ist eine Belastung für den Euro und damit auch für die europäischen Aktien.
Ja, Eurobonds kommen bestimmt. Also Belastung für die Märkte drückt auch auf die Stimmung. Kann man sagen, die Anlegerstimmung kippt. Es gibt da so viele Statistiken. Ich habe mal eine rausgepickt. Laut Investors Intelligence sind 51% bullish. 31% erwarten Korrekturen und 17%, die Kommazahlen lassen wir weg, 17% sind bärisch. Also das Bullen-Bären-Verhältnis liegt über 30 Punkte. Ein Warnsignal, das kurzfristig eigentlich für Abkühlung spricht. Was bedeutet das jetzt für deine Vorstrategie?
Also auf die Sentiment-Indikatoren gebe ich nicht so viel. Ich glaube, wir sind grundsätzlich noch in einem bullischen Umfeld, gerade was die Wall Street angeht. Die ganze KI-Euphorie etc., die wirkt sehr schön. Und wir haben ja auch noch robuste Wirtschaftszahlen in den USA, darf man auch nicht vergessen. Insofern, ja, wir haben jetzt ein gutes Sentiment, aber es kann trotzdem sein, dass die Börsen runtergehen, insbesondere die europäischen Börsen. Und deswegen haben wir eigentlich die Absicherung im TIM Invest Europa Plus Fonds die ganze Zeit, schon seitdem wir wieder oben waren, sukzessiv weiter ausgebaut. Wir hatten ja eine Absicherung im Index, der Stoxx Europe 600 Index ist gerade bei 548. Wir haben Anfang des Jahres bei 530 abgesichert. Inzwischen haben wir bei 550 alles abgesichert. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Absicherungszone drin. Wir haben Seitwärtspositionen, morgen ist wieder ein DAX-Verfall. Der Basispreis ist bei 23.500. Da werden, wenn der Markt hier bleibt, schöne Seitwärtsprämien reinkommen. Und Peter, und das ist vollkommen neu, wir bereiten uns gerade für das -20%-Szenario vor.
Das heißt, wir bauen -20%-Szenario? Okay.
Wir haben Put-Spreads auf, wir haben die ersten Put-Spreads eingekauft, dass wenn wir da runtergehen, wir nicht nur einen schön abgesicherten Fonds haben, der bis auf die Prämien der Absicherung nichts verlieren kann, sondern wir wollen dann auch noch ein bisschen was obendrauf verdienen.
Muss ich mal kurz nachfragen, -20% bei welchem Index, DAX oder Eurostox?
Also ich habe ja gesagt, ich kann mir beim DAX durchaus vorstellen, dass wir die 20.000 sehen, dieses Jahr noch. Also das ist für mich ein mögliches Szenario und es kostet auch nicht die Welt, sich darauf vorzubereiten. Wir sind immer in der Lage, wir sind ja ein aktives Management, auch die Karten wieder zu drehen und den Fonds nach oben mehr zu öffnen. Aber im Moment, in dieser Sekunde, haben wir eine Aktienquote von genau 14,5%. Das ist nicht gerade viel für uns.
Das lassen wir mal so sacken. Vielen Dank. Das war der TIM Invest Podcast. Thomas, danke dir.
Ich danke dir, Peter, und ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören.
Danke.
Das war der Podcast von TIM Invest mit Thomas Timmermann.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.